einfach, dass Gott es so gut meint mit uns. Ja, weißt du, dass Gott einen guten Plan hat mit deinem Leben? Dass Gott wirklich es gut meint. Er freut sich über dich, er liebt dich und er hat so einen großartigen Plan mit dir. Und auch wenn du online dabei bist, vielleicht heute zum ersten Mal, dann darfst du das erfahren, dann darfst du das erleben, dass Gottes Pläne einfach gut sind. Und mein Wunsch heute ist, dass du der Güte Gottes ein Stück näher kommst, dass du dem Erleben des lebendigen Gottes einfach näher kommst und dass du Jesus begegnest. Und eine Begegnung mit Jesus hat einfach das Potenzial, alles zu ändern. Amen? Ja, wir sind ja mitten in einer Predigtserie, in der wir über Gottes großen Plan reden, sozusagen seinen Masterplan. Und ich habe schon eröffnet damit, dass Gott einen guten Plan für dich hat. Und das werden wir heute nochmal genau betrachten. Wir werden so Gottes Masterplan komplett auseinandernehmen oder mal auf den Tisch legen. Und das Schöne ist einfach, dass dieser Masterplan nicht einfach nur für diese Welt gilt und für irgendwen auf dieser Welt, sondern für dich, für mich. Dieser Masterplan ist so persönlich. Vielleicht ein kurzes Recap von dem, was wir bisher hatten. Angefangen hat Esther Zanders diese Serie damit, dass sie uns mal in die Welt der Epheser mit hineingenommen hat. Wie lebten denn diese Menschen? Und erinnert euch vielleicht an diesen großartigen, gigantischen Aufstand, der da war, wo alle riefen, groß ist die Diana der Epheser. Da haben Leute mitgebrüllt, die gar nicht wussten, worum es geht. Und die Leute, die damit Geld verdienten und so weiter. Die Lebenswelt der damaligen Menschen in Ephesus war geprägt von ganz viel Götzendienst, von ganz viel Anbetung von fremden Göttern, von Irrlehren, die überall reinkamen und von Menschen, die auch Orientierung gesucht haben. Dennis hat uns dann mitgenommen in Kapitel 1 in dieses unvorstellbare Erbe, was Gott hat für seine Kinder. Ja, dass er uns die Augen öffnen will dafür. Und Paulus hat dann gebetet im ersten Kapitel, so ein richtiges Gebet, dass wir geöffnete Augen bekommen und in dieser Erkenntnis einfach erkennen, dass Gott größer ist als das um uns herum und dass die Weisheit Gottes uns hilft, richtig zu handeln. Simeon hat letzte Woche etwas über Ausgeschlossensein uns erzählt. Er hat uns erzählt, wie schlimm es sich anfühlt und wie schrecklich es ist, wenn du draußen bist und du musst zugucken. Und da drin geht die Party ab und du hast keine Chance reinzukommen, sondern du bist halt außen vor. Und dann diese Brücke, die uns Epheser 2 schlägt und sagt, und einmal ist Christus auf den Plan gekommen und die Menschen, die draußen standen, sind nun mittendrin und dürfen nun teilhaben an dieser großartigen Liebe Gottes. Und wir gehen heute in das große Geheimnis Gottes, in seinen Masterplan für jeden einzelnen Menschen und auch in ein Gebet, das alles ändert. Auch in diesem Kapitel, in Kapitel 3, betet Paulus wieder. Ja, wenn ich so das Wort Geheimnis lese, da habe ich sofort an die Schule gedacht und habe gedacht, ich weiß nicht, bist du ein neugieriger Mensch? Und wie war es, wenn irgendjemand ein Geheimnis zu haben schien? Wie war das dann für dich? Wie gehst du mit Geheimnissen um, die dir jemand anvertraut? Ne? Aber nicht weitersagen, ist ein Geheimnis. Vielleicht hat dein Freund, deine Freundin, dein Ehepartner ein Geheimnis. Oder du würdest gerne das Geheimnis des Erfolges von irgendjemandem wissen. Ja, das wollen wir ja. Ne? Warum siehst du noch so gut aus? Warum hast du dieses? Warum hast du jenes? Wie hast du das geschafft? Was ist dein Geheimnis? Und gleich machen wir das Geheimnis Gottes öffentlich. Gott hat nämlich auch ein Geheimnis gehabt, was keiner kannte. Und auf einmal wurde es öffentlich. Aber starten wir einmal mit Epheser 3. Ich beginne im Vers 1. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für meine Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat. Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch seine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon dazu geschrieben. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Jetzt macht der Apostel Paulus es mal so richtig spannend. Er spricht von einem Plan und von einem Geheimnis, was die Generationen vorher nicht kannten. Ist euch beim Lesen dieses Textes was aufgefallen? In manchen Übersetzungen wird das nicht so deutlich. Ich habe extra mal die Neue Genfer Übersetzung genommen. Da beginnt der Paulus folgendermaßen. Ja, wenn ich mir alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Oder in der Guten Nachricht Bibel heißt es, deshalb bete ich, Paulus, für euch zu Gott. Beim Schreiben dieses Briefes kniet Paulus nieder und er fängt an, ein Gebet. Ich, Paulus, bete für euch zu Gott. Und dann, und wir können das gleich sehen, das ist ein wahnsinnig tolles Gebet, und dann unterbricht er dieses Gebet. Vielleicht ist dir das auch schon mal so gegangen, du hast dich hingekniet, hast gebetet und auf einmal hast du in deinem Kopf, oh, der Ofen ist noch an, ich muss ganz schnell den Ofen ausmachen oder habe ich das Auto abgeschlossen oder habe ich dieses oder habe ich jenes. Genauso ist das bei Paulus. Auf einmal, zack, kommt ein Gedanke in seinen Kopf und er unterbricht sein Gebet und er fängt an, von etwas zu sprechen, was er unglaublich wichtig findet. Und er setzt erst in Vers 14 dann fort mit dem Gebet. Ich stelle mir das so vor, ich schreibe einen Brief an meine damalige Freundin, an Christine, dann sage ich, ach, ich sitze gerade hier und die Einzige, die in meinem Kopf bist, bist du. Ja, du bist alles, an was ich gerade denke. Und übrigens, kennst du schon das große Geheimnis? Das ist doch seltsam, ja? Also da, so, wenn du so einen Brief kriegst, denkst du, Moment, also da passt doch was nicht. Das Einzige, was im Kopf ist, bist du und dann redet er von einem großen Geheimnis. Ja, Paulus fängt sogar an, richtig zu schwärmen von diesem Geheimnis, von diesem großartigen Heilsplan Gottes. Und dieser Heilsplan ist nicht nur für Israel, das war das Volk Gottes damals. Ja, wir kennen ja das Volk Israel heute als einen Staat, den Staat Israel. Das ist nicht das, wovon die Bibel übrigens redet. Immer wenn wir von Israel hören, darfst du das nicht unbedingt gleichsetzen mit dem Staat, den wir heute haben, sondern Israel ist ein ethnisches Volk. Das sind die Menschen, die Juden sind, die überall auf der Welt verstreut sind. Für uns ist Israel, so wie es heute ist, ein säkularer Staat mit einer säkularen Regierung, wo auch gläubige Menschen, die an Jesus Christus leben, glauben. Die Juden leben überall verstreut. Und er sagt nun, das ist nicht nur für die Juden. Oder habt ihr nicht von diesem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch seine Offenbarung enthüllt hat. Und ich habe weiter oben schon dazu geschrieben. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Das waren Menschen, eben die Gläubigen der damaligen Zeit, die wussten überhaupt nichts, aber auch gar nichts von diesem großen Geheimnis. Die haben nicht mal davon geahnt. Ja, das findest du im ganzen Alten Testament nicht, was jetzt kommt. Da ist kein einziges Wort von. Keiner hat das gesehen. Das kannst du dir so vorstellen wie so einen großen Berg und du hast so ein Fernglas und du guckst so auf diesen Berg, du siehst die Spitze, du siehst alles, aber was dahinter ist, siehst du nicht. Das ist verborgen, das war nicht zu sehen. Sind wir mit diesem Heilsplan Gottes vertraut? Gottes Heilsplan ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares. Und wenn du Gottes Heilsplan kennst für dich und für diese Erde, wenn du weißt, wie Gott rettet, ja, weißt du das? Weißt du, wie Gott rettet? Weißt du, was Gott mit dir und mit den Menschen auf dieser Erde vorhat? Und es geht nicht nur um die Juden, es geht um alle Nationen. Es geht nicht nur darum, wie es mit den Juden jetzt weitergeht, sondern wie es mit allen Nationen weitergeht. Und wenn du das nicht weißt, wirst du automatisch in den Versuch kommen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und dir deinen eigenen Plan zu machen für dein Leben. Und auch einen eigenen Plan, wie es mit dieser Welt weitergehen könnte. Und da sind wir ja voll, du brauchst ja nur mal YouTube zu öffnen. Da wirst du ganz, ganz viele Weisheiten finden, die dir erzählen, wie es jetzt weitergeht, politisch und wirtschaftlich und dieses und jenes und religiös und die Kirche wird sterben und das wird sein und jenes. Du wirst ganz, ganz viele Meinungen hören. Aber du wirst vor allem eins tun, du wirst dein Leben in die Hand nehmen. Und du wirst anfangen, religiös zu leben. Selbst wenn du sagst, ich bin nicht religiös, ich habe mit dem Glauben nichts zu tun, du wirst hochreligiös leben. Ich garantiere dir dafür. Du wirst dich nämlich anstrengen, das beste Leben zu leben, was du leben kannst. In der Hoffnung, dass es am Ende reicht und du irgendwann mal vielleicht, wenn es denn doch einen Gott gäbe, ihn sehen kannst. Wir machen uns Gedanken über das Weltgeschehen. Wir sind davon nicht unbeeindruckt, ja? Was in den USA, in Nahost oder auch jetzt durch den Zerbruch der Ampel geschieht. Das ist schon beängstigend. Und dann wollen wir diese Dinge aufhalten oder wegbeten. Ja, da gibt es dann coole Möglichkeiten zu sagen, dann halten wir den Antichrist auf, dann machen wir dieses, dann machen wir jenes. Ja, ich will diese Begriffe jetzt gar nicht erklären. Diejenigen, die vielleicht schon mal so gebetet haben, die wissen, wovon ich spreche. Und die Frage ist, worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich auf deine Gefühle, auf deine Erwartungen von der Zukunft, auf die Dunkelheit, die um uns herum ist und die vielleicht noch dunkler wird? Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass es noch dunkler wird. Oder konzentrierst du dich auf Gottes Plan? Und das ist ein Heilsplan. Da geht es um Heil werden. Da geht es um Gesundheit, da geht es um was Gutes. Da geht es nicht um irgendeinen Plan, wie Gott dir dein Leben vermiest, wie Gott dafür sorgt, dass du in die Kirche gehst mit langem Gesicht und möglichst nichts vom Leben hast, sondern dass du heil wirst, dass es dir gut geht. Wir haben auch einen Plan für unsere Kirche. Wir haben einen Plan, den Gott uns geschenkt hat, den er sozusagen gezeigt hat. Wir wollen, dass in jeder Stadt um Langenfeld herum ein Leuchtturm steht. Ein Leuchtturm im Sinne einer Gemeinde, die leuchtet in die Dunkelheit. Und wo jung und alt, wo Deutsche und Nicht-Deutsche hinkommen können und sagen können, hier ist meine Familie, hier kann ich Jesus erleben. Der Heilsplan Gottes. Paulus sagt nun, wie es geht. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben. Sie bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das ist alles durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Und das ist revolutionär. Nur die Juden waren bisher Gottes Volk. Alle anderen waren außen vor, egal aus welcher Nation du gekommen bist. Und nun auf einmal sagt Paulus, beide sind eins. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Ja? Da gibt es noch andere Bibelstellen, die sagen, da ist jetzt kein Jude mehr, kein Römer, kein Grieche. Alle sind eins in Christus. Und das ist einfach dieses Revolutionäre. Die Nichtjuden und die Juden bilden zusammen. Also die Nichtjuden bilden zusammen mit den Juden einen einzigen Leib. Und damit wir das vielleicht uns nochmal so vor Augen führen können, dann kannst du dir vorstellen, da war das Volk der Juden, für die galt nur das ganze Heil und dann waren da die Nichtjuden. Und jetzt kommt Jesus auf den Plan, er geht ans Kreuz, er stirbt, er steht wieder auf und er vergibt unsere Schuld, unsere Sünde, fährt in den Himmel, sendet uns den Heiligen Geist und die Gemeinde entsteht und auf einmal sind da auch die Nichtjuden dabei. Und der Petrus muss sich wundern, der Petrus, der einen Traum hatte, wo er sagt, nee, mit diesen ganzen Heiden, so hießen ja die Nichtjuden, das waren die Heiden, also wenn du den Begriff einordnen willst, einfach die, die nicht zum Volk Gottes gehörten, das waren alles Heiden. Und diese Heiden, die sollte er auf einmal ansprechen, die sollte er einladen zum Evangelium, mit denen sollte er beten, mit denen sollte er reden. Und dann hat er gesagt, das geht doch gar nicht. Und Paulus hat verstanden, Christus ist gekommen und er hat aus beiden eins gemacht. Und da ist jetzt, und das möchte ich mal allen Israel-Freunden sagen, ich sage das mal so, wir sind nicht irgendwie da drauf gepfropft. Ja, Israel ist da die große Grundlage und dann sind wir da drauf gepfropft, sondern da sind die Juden und die Nichtjuden und daraus macht Christus etwas Neues, nämlich die Gemeinde. Da ist die Gemeinde derer, die an Jesus Christus glauben. Das schreibt Paulus hier. Das ist das Geheimnis, was niemand sehen konnte, dass das mal passieren wird, dass eine Gemeinde da sein wird, wo alle Nationen teilhaben. Und das geht ja noch weiter. Er sagt, die Nichtjuden und die Juden, die bilden jetzt diese Einheit. Und nicht, dass das nicht genug wäre, sie erben auch noch alles. Für sie gelten auch noch die ganzen Zusagen. Hey, jetzt können wir uns mal so richtig freuen und sagen, ich weiß, dass ich nicht aus dem jüdischen Volk abstamme, aber ich weiß, dass ich von Jesus abstamme. Ich weiß, dass ich ihn in meinem Leben habe und deshalb gelten alle Zusagen für mich. Und davon ist Paulus so begeistert, dass er dieses Gebet für die Gemeinde unterbricht und sagt, Leute, habt ihr das verstanden? Das ist so cool, das ist so wichtig, das ist so großartig. Wir sind jetzt eins in Jesus. Da sind nicht mehr zwei, sondern da ist ein neuer Körper, die Gemeinde von Jesus. Und Jesus ist der Kopf, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und er hat Einfluss auf die Kirche, auf die Gemeinde und wir sind diejenigen, die dazugehören. Und wenn wir uns dann diesen Heilsplan nochmal anschauen, dann sehen wir eben, damals hat Gott das Gesetz gegeben und Mose hat dieses Gesetz an das Volk verkündet. Und das galt für die Juden. Sie mussten nach diesem Gesetz leben, um zu Gott zu gehören. Und die Menschen konnten die Gebote Gottes nicht halten. Ich empfehle euch mal, das Alte Testament zu lesen und mal zu schauen, was für tolle Dinge Menschen dort gemacht haben. Die Bibel ist da ganz offen. Die beschönigt das nicht und sagt, ja, ja, das waren alles die anderen. Nein, nein, da sehen wir ganz genau, was Israel alles falsch gemacht hat. Was sie damals, die verschiedenen Könige, wie sie einfach den Tempel hinter sich gelassen haben und Gott hinter sich gelassen haben und sich eigene Altäre gebaut haben und eigene Götter gebaut haben. Die Menschen konnten Gottes Gebote nicht halten und auch die vielen Opfer, die gebracht wurden dort, die konnten die Sünden nicht vergeben. Und dann hat Gott nicht einfach wieder dieses Noah-Ding gemacht und gesagt, okay, nochmal Wasser auf die Erde, nochmal alle tot und dann fangen wir nochmal von vorne an. Mal sehen, ob dann diese Generation besser ist. Sondern Gottes Heilsplan wurde sehr persönlich. Er hat sich selber gegeben, seinen Sohn Jesus auf diese Erde, damit du und ich durch ihn leben können. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie, die Menschen, das Leben haben, leben im Überfluss. Ich bin gekommen, dass durch meinen Tod die Menschen Errettung, durch mein Blut, sagt er zu seinen Jüngern, das ist die Vergebung eurer Schuld. Hier ist mein zerbrochener Leib, der am Kreuz aufgehängt ist, damit ihr in diesem Bund und in diesem zerbrochenen Leib, in diesem neuen Bund leben könnt. Und nun ist auf einmal Gottes großes Geheimnis für alle sichtbar. Ja, Jesus Christus ist gekommen, Jesus ist wieder in den Himmel gefahren, der Heilige Geist kommt und auf einmal ist das, was verborgen war, dass alle Nationen Zugang haben zu Gott und jetzt diese Gemeinde bilden, weltweit, das sind wir nicht hier nur, sondern jetzt treffen sich Menschen in Brasilien, in China und ich weiß nicht wo, überall, wo es schon hell ist, manche auch in der Nacht, weil sie sich verstecken müssen, überall treffen sich Christen und wir bilden den Leib Jesu Christi. Das ist Gottes Heilsplan und er ist großartig, ich finde den toll, weil ich dazugehören darf, weil ich weiß, hey, und diese Epheser, das waren übrigens auch Leute, die nicht dazugehörten, das ist ja Kleinasien, also die heutige Türkei und die waren keine Juden und denen schreibt ihr gehört dazu, freut euch. Und das Schöne ist, Gottes Plan hat funktioniert. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Dadurch haben wir alle, die an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen schlechten Plan gemacht hast. Und wenn du einen schlechten Plan hast, dann ist es richtig cool, wenn einer kommt, der einen besseren Plan hat und sagt, hör mal, es könnte sein, dass dein Plan schief geht, aber das hier klingt eigentlich besser. Der funktioniert. Und ich darf dir eins sagen, alle Menschen, inklusive mir, wir sind einem schlechten Plan gefolgt. Nämlich dem Plan, dass wir es selber schaffen und dass wir uns selber erlösen, dass wir es schaffen. Wir sind alle einem schlechten Plan gefolgt. Und deshalb sagt Gott, hey, ich habe einen besseren Plan. Wenn du willst, hör zu. Hör zu, schau dir diesen Plan an und du darfst ihn leben. Du darfst nach diesem Plan leben. Und es wird Zeit, unsere Pläne zu ändern und diesem Plan Gottes zu folgen. Die Mächte und die Gewalten in der unsichtbaren Welt sehen durch die Gemeinde die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit. Und das ist sensationell, dass auf einmal die Gemeinde da ist und allen, auch in der unsichtbaren Welt, zeigt, wir sind ein Stück dieser Weisheit Gottes, wir sind ein Stück dieses Planes Gottes. Jeder hier, der sagt, Jesus, ich habe dich einfach lieb in meinem Leben, ich folge dir nach, ich bin dein Kind, ich gehöre zu dir. Der ist ein Schaubild dafür, ein Beispiel für diesen funktionierenden Plan Gottes. Und was passiert, wenn der Plan Gottes, wenn Gott so seine Pläne umsetzt? Ja, da steht, dieses Vorhaben hat er durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Und schon im Vorfeld, schon von Anbeginn der Menschen an, hat Satan versucht, diesen Plan Gottes zu sabotieren. Und dann kam Mose. Dass Mose überhaupt lebte, war ja auch ein Wunder, weil Mose wäre auch umgebracht worden, wie alle anderen Jungen, die ganzen Jungen, die damals in Ägypten geboren wurden. Jesus sollte umgebracht werden. Der König, der hat gehört, da soll ein neuer König kommen. Dann hat er alle umbringen lassen. Und. Du kannst in die Geschichte schauen und du wirst auch in die Zukunft schauen und du wirst sehen, dass der Teufel immer versucht, diesen Plan zu sabotieren. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Menschen ungern zur Kirche gehen. Dass sie sagen, ach weißt du, mit Kirche habe ich nichts am Hut. Dieser komische Plan Gottes, Kirchen fallen zusammen. Und das scheint ja ein Bruch in Gottes Plan zu sein. Aber was hat Gott immer getan? Er hat immer seinen Plan umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott. Und wir dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Er hat seinen Plan umgesetzt und er wird ihn auch weiter umsetzen. Jesus selber sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde niemals überwinden. Glaub doch nicht diesen Mist, den dir irgendwer erzählt, dass es bald keine Gemeinde, keine Christen, kein sonst was mehr gibt. Das erzählen die Menschen seit 2000 Jahren. Das versucht der Teufel seit vielen tausend Jahren, alles zu sabotieren. Aber Gottes Plan funktioniert. Und wir dürfen auf Gottes Seite sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir für jede Kirche, die zusammenfällt, eine neue bauen. Gott hat uns beauftragt, nicht einfach zuzuschauen, was um uns herum passiert, sondern zu sagen, seid ihr Licht. Stellt euer Licht nicht unter einen Eimer, sondern stellt das Licht ganz oben hin. Und deswegen werden wir das weiter tun. Wir wissen nicht, wie das geht. Ja? Wenn ich hier vorne so vollmundig davon rede, dann sage ich das sehr ehrfürchtig, weil ich weiß, dass wir im Moment nicht so viele Ideen haben, wie wir das alles machen wollen. Aber Gott hat doch einen Plan. Hey, lass uns doch Gottes Plan folgen. Lass uns doch ihm nachfolgen und nicht unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Plänen. Und deshalb möchte ich dir immer wieder sagen, sei du Teil einer Gemeinde. Sei du Teil von diesem Plan Gottes. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Du wirst jeden Sonntag vielleicht herausgefordert werden. gehe ich oder gehe ich nicht? Nehme ich meine Kinder mit oder nehme ich sie nicht mit? Ich kann dir nur eins sagen, sich eine Gewohnheit anzulegen, regelmäßig mit Menschen, mit Christen zusammen zu sein, in der Kleingruppe, im Gottesdienst und so weiter, ist die beste Gewohnheit, die du neben dem Bibellesen und Beten und so verschiedenen Dingen machen kannst. Weil du gestärkt wirst, weil du ein Teil der Familie Gottes bist. Und nun kommt Paulus endlich zu seinem Gebet. Jetzt hat er uns so viel erzählt und jetzt fängt er an noch einmal. Ja, da sind wir wieder dabei. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Damit die Gemeinde wächst, an der Gottes Weisheit sichtbar wird, deshalb betet Paulus. Damit die Gemeinde wächst. Und er macht dieser Gemeinde in Ephesus Mut und sagt, liebe Leute, ich bete jetzt für euch. Ihr habt so ein großartiges Erbe. Ihr lebt in dem Plan Gottes. Ihr seid ein Bild für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass Gottes Plan funktioniert. Und jetzt bete ich für euch. Um eine vertiefte geistliche Erfahrung. Um ein immer umfassenderes Erkennen von Christus und von seiner Liebe und von seinen Möglichkeiten. Und er betet Gott an, der weit mehr tun kann, als wir tun können oder uns auch nur vorstellen können. Wenn ich mir alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbeten, vor dem Vater niederzuknien, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und das macht mich demütig, dass ich zu Gottes Familie gehören darf, obwohl wir niemals ein Anrecht hatten. Christus ist gekommen und hat alles geändert. Mit ihm ist alles anders geworden, alles neu geworden. Und du und ich, wir dürfen zur Familie Gottes gehören. Ich weiß nicht, ob du eine gute Familie hattest und ob Familie für dich ein attraktives Modell ist. Aber ich kann dir eins sagen. Der Vater im Himmel bietet sich dir als liebender Vater an. Er bietet sich dir an und sagt, egal welche Erfahrung du mit Vätern, Müttern, Onkel, Tanten, was ich auch immer hattest, ich will dein Vater sein. Und wir sehen diese Familie Gottes hier sitzen, aus allen Nationen, aus so vielen Nationen. Ich weiß nicht, ob wir 20 Nationen sind in dieser Kirche. Wie großartig ist das zu wissen. Da zählt nicht, ob du von der Mafia bist, von den Italienern, sorry für euch. Oder ob du gutes Barbecue machen kannst wie unsere Brasilianer. Ist gemein, ne? Die einen mache ich gut und die anderen mache ich schlecht. Also Maria, Entschuldigung und alle. Es ist völlig egal. Es ist völlig wurscht, ob wir daher oder daher kommen. Wir sind eine Familie. Und ich feiere das so. Ich feiere das so und ich wünsche mir, dass alle ihren Platz haben in unserer Kirche. Dass alle zu sehen sind, dass alle, dass deutlich wird, die ganze Weisheit Gottes, die er hat an unserer Kirche, an unserer Gemeinde. Liebe Leute, selbst wenn es in der Gesellschaft nicht funktioniert, hier funktioniert es, dass wir Menschen aus Fernost, aus Afrika, aus sonst woher, aus Südafrika, aus Australien und Amerika und sonst woher haben und wir alle bauen eine Familie Gottes. Wir sind eine Familie Gottes. Alle vereint in seiner Gemeinde. Und dann betet er weiter. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Hier sind drei Anliegen, die der Paulus hat für diese Gemeinde und die hat er für uns, die hat er für unsere Gemeinde und die hat er auch für dich als Einzelperson. Das erste ist, dass ihr durch den Geist am inneren Menschen mit Kraft gestärkt werdet. Und der innere Mensch ist unser Herz. Das ist immer das, was in unserem Herzen ist. Unser Herz ist das wankelmütigste Ding oder das hin- und hergeworfenste Ding, was es auf dieser Welt gibt. Heute so, morgen so. Ja, Himmel hoch, jauchzend, zu Tode betrübt. Mal sind wir uns felsenfest sicher und dann wieder sind wir keine Ahnung. Und er sagt, dieses Herz braucht Stärkung. Und dafür bete ich, dass euer Herz stark wird. Ja, was brauchen Christen, die von Irrlehren umgeben sind, mehr als dies? Das war damals so, das ist heute so. Wir sind heute nicht weniger von Irrlehren umgeben als die Christen damals. Die verstecken sich nur anders. Ja, die kommen aus YouTube und die kommen aus dem Fernsehen und die kommen aus Netflix und sonst woher. Und erst recht, wenn wir in solchen schwierigen Zeiten in Gefahr stehen, uns entmutigen zu lassen. Unser Herz, die Bibel sagt, das ist so ein entmutigtes Ding. Ja? Unser Herz wird immer so entmutigt, verzagt, ja, ist diese alte Sprache dafür. Und das soll stark werden. Das soll innerlich stark werden durch den Geist Gottes. Die ganze Fülle des bereitliegenden Segens, den wir in Epheser 1 schon gesehen haben, und das neue Leben mit all seinen Verheißungen aus Epheser 2 soll zur vollen Auswirkung kommen. Deswegen betet Paulus für uns. Deswegen betet er für die Gemeinde. Das zweite ist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Das Wort, was hier mit Wohnen gemeint ist, bezeichnet ständiges Verweilen. Also es geht hier nicht so ein, ja, der wohnt dann mal da und dann zieht er wieder aus, ne, und dann hat er eine nächste Wohnung. Ja, erst bei der Ingrid, dann beim Frank und dann geht es zum Oktay über und dann ist er weg, ja, nach München verzogen, unbekannt verzogen. Nein, ein ständiges Verweilen, nicht nur eine augenblickliche Anwesenheit, sondern eine Gottesfülle, die bei dir zu Hause ist, die bei dir und mir zu Hause ist. Darum betet der Paulus. Und er sagt, dass Christus mit seiner ganzen Fülle aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und das dritte ist, dass ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet seid. Da sind zwei Welten drin, die auch die Heiden, also die Nicht-Juden, gut verstanden haben, nämlich aus der Agrarwelt und aus der Bauwelt. Das Verwurzeltsein ganz tief, dann kann es mal Hitze werden, dann kann dieses und jenes kommen, dann kann der Wind kommen. Du bist verwurzelt und gegründet. Ja, so manche Brücke war irgendwie nicht gut gegründet und hat dann den Abgang gemacht oder was auch immer. Ja, Gebäude sind auf einmal eingestürzt, weil sie nicht gut gegründet waren. Und Gott will nicht, dass dein Leben einstürzt, sondern dass es steht, dass es fest ist, dass es auf ihn gebaut ist. Und diese Liebe Gottes, die erwartet keine Vorleistung, die ist bedingungslos. Diese Liebe Gottes ist uns von Gott geschenkt. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus nachfolgst. Und du bist geliebt, auch wenn du Jesus nicht nachfolgst. Du kannst nur Kind Gottes sein, wenn du Jesus nachfolgst, aber du kannst nicht nicht geliebt sein von Gott. Egal wie deine Einstellung zu Jesus oder zu Gott ist, er liebt dich bedingungslos. Und dann machen wir einen kleinen Sprung mal in die Offenbarung und dann gehen wir wieder zurück in Epheser 3. In Offenbarung 2 schreibt Johannes oder Jesus schreibt eigentlich, die Engel schreiben einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und dort heißt es in Offenbarung 2 ab Vers 4, einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und deswegen betet der Paulus auch für diese Gemeinde und sagt, bitte, bitte, seid gegründet in dieser Liebe Jesu. Ich hatte heute Nacht einen ganz komischen Traum und ich habe mich sehr geärgert über den Traum, insbesondere wie ich reagiert habe, was ich gedacht habe, was ich gesagt habe und so weiter. Und bin aufgewacht und ich fand das ganz schlimm und ganz schrecklich. Ich habe gesagt, nee, so will ich nicht leben. Es lief einfach nicht so, wie ich mir das für mein Leben wünsche. Und dann habe ich mich an diese Predigt heute erinnert. Ich habe gedacht, ah ja, vielleicht will Gott damit uns auch etwas sagen. Die Liebe zu Jesus ist erneuerungsbedürftig. Wir sind nicht immer gleich stark bei ihm und gleich stark fokussiert. Da gibt es so Dinge, Gedanken, Handlungen, die wir vielleicht erstmal im Traum tun, aber die auch sonst Wirklichkeit werden könnten, uns dann wundern und sagen, nee, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und während ich dann da noch so lag, habe ich mal eine Parallele zu meiner Ehe gezogen und habe gedacht, der Junge ist jetzt 37 Jahre verheiratet. Ich sage immer glücklich verheiratet. Christine ist glücklich, ich bin verheiratet. Und da war ja nicht jeder Tag mit Geigen und Halleluja gefüllt. In dieser Zeit ist unsere Liebe nicht, in den 37 Jahren ist nicht unsere Liebe jeden Tag frisch wie am ersten Tag. Ist nicht so. Die erste Liebe scheint manchmal wie weggeblasen. Ich hatte zwischendurch sogar Gedanken, die sich außerhalb meiner Ehe bewegten. Also ich gedacht habe, vielleicht wäre es ja einfacher ohne sie. Es gibt ja auch noch andere hübsche Frauen. Und manchmal schießt mir ja auch heute noch so ein Gedanke durch den Kopf. Und vielleicht bei dir ja auch. Und diese Gedanken, die können wir ja handeln, mit denen können wir ja was machen. Entweder gehen wir denen nach oder sagen, weißt du was, mit mir nicht. Ich treffe eine Entscheidung. Ich kann nichts dafür, dass diese Gedanken kommen, aber ich bin verantwortlich, wie ich damit umgehe. Auch wie ich mit diesem Traum umgehe. Ich habe den sofort zurückgeschickt und habe gesagt, nee, das ist nicht mein Leben. Und vor 20 Jahren hatte ich mal eine Situation oder vielleicht 25 Jahren, da habe ich nicht genügend aufgepasst. Da habe ich diesen Gedanken zu viel Raum gegeben. Und ich fand auf einmal eine Kollegin sehr anziehend. Und nach einer kurzen Zeit ist mir bewusst geworden, was da eigentlich in meinem Kopf abgeht. Was das für ein Mist ist und dass das überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat. Das ist nur Selbstsucht und auf das eigene Schauen. Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen, diese Gedanken wegzuschicken, das nicht weiter zu verfolgen und mich neu in meine Frau zu verlieben. Und ich mache das heute oft. Ich bete manchmal einfach nur so zwischendurch, beim Autofahren oder sonst was. Herr, mach unsere Liebe frisch. So wie Paulus betet für die Gemeinde, sage ich immer wieder, Herr, mach unsere Liebe frisch. Lass sie neu aufblühen. Lass sie immer tiefer werden. Lass sie immer reicher werden. Lass sie nicht nur so sein wie am ersten Tag, sondern noch besser als am ersten Tag. Lass noch mehr Geigen im Himmel sein. Noch eine rosarotere Brille auf meinem, dass ich die negativen Dinge gar nicht so hoch bewerte. Erneuere unsere Liebe, besonders dann, wenn meine Gedanken wegwandern. Und ich darf dir sagen, das funktioniert. Christus kann unsere Liebe zueinander erneuern. Christus kann unsere Liebe hier in der Kirche zueinander erneuern. Und er kann auch unsere Liebe zu ihm erneuern. Und dafür hat Paulus gebetet. Ich verrate euch jetzt mal was. Vor 14 Tagen stand ich im Foyer und habe mich mit jemandem unterhalten. Und dann tauchte Christine auf, so aus den Augenwinkeln habe ich sie gesehen. Also es ist meine Frau, Christine, nicht irgendwer. Und ich fand sie einfach atemberaubend und habe gedacht, boah, ich würde mich sofort in diese Frau verlieben. Es ist mir richtig schwer gefallen, dieses Gespräch weiterzuführen. Ich hoffe, der andere hat nichts gemerkt, weil er wusste ja nicht, was passiert. Das geht ja, zack, ne? Aber ich glaube, das kann Gott tun in unserem Leben. Ich kenne ja beide Seiten. Ich kenne das, wo meine Gedanken abdriften, wo ich in Gefahr bin, wegzugehen. Und wo Jesus einfach was ganz Neues schenken kann und wir wieder zueinander hinkommen. Und dann schließe ich ab. Ihm aber, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre, in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Das Worship-Team kann gerne kommen. Paulus schließt hier furios ab, finde ich, sein Gebet. Er hat so viele Dinge gebetet, dass die Liebe erneuert wird, dass wir gewurzelt sind, dass wir gegründet sind, dass wir gestärkt werden, dass wir erkennen, was Christus uns gibt, dass wir geöffnete Augen bekommen, dass wir die Länge und die Höhe und die Breite und die Tiefe Gottes sehen, dass wir einfach das sehen, was Gott für uns bereit hat. Und hier spricht er von den großartigen Auswirkungen, die vorher da waren, so dass wir aus dieser unerschöpflichen Kraft bitten dürfen. Und jetzt sagt er, mit dieser unerschöpflichen Kraft ist er in uns am Werk und kann unendlich viel mehr tun, als wir erbitten oder begreifen. Was ist dein Gebet heute? Mit welcher Sache bist du gekommen? Und jetzt stell dir mal vor, du betest heute und Gott tut viel mehr, als du gebeten hast. Du betest für eine Frau und du kriegst zwei. Nein, das meinte ich nicht. Das war jetzt falsch. Nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Du betest und du wirst doppelt beschenkt. Und du denkst, Alter, ich habe doch gar nicht so krass gebetet. Wie kann das sein? Gott kann viel mehr tun, unendlich viel mehr, als wir bitten können. Unendlich viel mehr. Nicht nur zweimal, sondern dreimal, viermal, fünfmal. Und nicht, dass das schon genug wäre, dass du sagst, boah, das übersteigt, genau, es übersteigt sogar deine Vorstellungskraft. Unendlich mehr, als wir uns vorstellen können oder begreifen können. Und das macht mich sehr demütig. Was kann ein Gebet zu Gott alles ausrichten? Was können wir alles bitten und beten? Dein Anliegen ist nicht zu groß für Gott. Leg ihm alles auf den Tisch. Egal wie vertrackt, wie festgefahren, wie kaputt deine Situation ist, er kann mehr tun, als du bitten kannst. Er kann sogar mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Vieles von dem, wofür ich gebetet habe mal in vergangenen Zeiten, ist heute, hat einfach meinen Verstand gesprengt, was Gott daraus gemacht hat, was er tut. Er kann viel mehr tun. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, welche Regierung kommt, ob du morgen deine Miete bezahlen kannst oder nicht. Aber ich kann dir eins sagen. Christus hat gesagt, ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Erde. Und dieser Jesus kann mehr tun, als du dir je vorstellen kannst. Jesus an deiner Seite ist das, was du brauchst, was ich brauche, was wir als Kirche brauchen für die nächsten Abschnitte, in denen wir sind, die Zeitabschnitte, wo wir hier sein dürfen, wo wir uns vielleicht auch noch vervielfältigen dürfen. Ja, ich feiere das so, dass wir heute auch in Leverkusen Gottesdienst haben und überall viele Menschen zusammenkommen. Ist das nicht gut? Und dann sagen wir, und Gott kann noch viel mehr tun, als das, was wir gebeten haben. Er kann noch darüber hinaus tun, in deinem Leben, in dem Leben unserer Kirche, überall. Und ich möchte einfach für dich beten heute. Und wenn du willst, steh einfach auf und wir wollen uns Jesus hinlegen. Jesus, ich bin so begeistert von dem, was du uns in deinem Wort gibst. Dein Wort ist so mutmachend, so auferbauend. Es drückt uns nicht nieder, sondern es hebt uns immer hoch. Es zeigt uns, wo es lang geht. Herr, und ich will und ich bete darum, dass ich in deinem Plan lebe und dass wir als ganze Kirche in deinem Plan leben, dass jeder Einzelne hier in deinem Plan lebt, auch die heute hier sind und dies noch gar nicht vorhaben. Herr, ich bete, denn du bist größer, du kannst mehr tun. Du kannst jedem Einzelnen zeigen, wie wunderbar es ist, nach dir zu leben und dir nachzufolgen, dein Jünger zu sein, dein Nachfolger zu sein, dein Schüler zu sein. Jesus, danke. Und ich danke dir für alles, was du schon getan hast, dass wir feiern dürfen, dass wir nächste Woche Taufe feiern, Herr. Herr, du bist so wunderbar. Und ich bete für alle, die gerade jetzt sagen, oh Herr, der da vorne redet so viel über das, was du tun kannst, tu es doch in meinem Leben. Du siehst, wie mein Leben kaputt ist, wie Dinge darin kaputt sind. Herr, und ich bitte, bitte darum, stärke du unsere Herzen, stärke du unser Vertrauen in dich. Sei du verwurzelt in uns oder verwurzle uns in deiner Liebe und sei du ganz stark in uns durch deinen Geist. Und wir sind sicher, du bist bei uns bis an das Ende der Welt. Amen.